herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen, ganz spannenden Podcast-Folge zum Thema Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Positive Glaubenssätze stärken, negative Glaubenssätze loslassen. Über dieses Thema darf ich heute mit meinem engen Freund Christian sprechen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Schatzi. Erzähl doch gerne mal was von dir. Stell dich vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Also erstmal vielen, vielen Dank, liebe Martina, dass du mir die Möglichkeit und den Raum auch gibst, bei dir in deinem Podcast auch nochmal über mein großes Herzensthema und Herzensprojekt zu sprechen. Und ich kann schon mal vorab sagen, du bist einer der Ersten, wo ich tatsächlich das erste Mal wirklich frei darüber sprechen kann. Und ich weiß, du hast mich ja sehr lange jetzt begleitet in den letzten Monaten, während ich das Buch geschrieben habe. Aber beziehungsweise jetzt ist es endlich offiziell und ich darf endlich ein bisschen davon erzählen. Und als erstes möchte ich natürlich, die mich noch nicht kennen, kurz was erzählen. Ich bin einer der beiden Protagonisten von Papa und Papi, wenn man uns noch nicht kennt, auf Instagram. Genau, wir sind Deutschlands größte und bekannteste Regenbogenfamilie und stehen für das Thema Akzeptanz und Toleranz und haben zwei Kinder. Wir haben einen 8-jährigen Sohn, damals als Pflegesohn bekommen. Mittlerweile ist er adoptiert. Und letztes Jahr, jetzt muss ich schon drüber nachdenken, genau letztes Jahr im September sind wir dann nochmal ganz spontan und unerwartet Eltern geworden von einer kleinen süßen Zuckermaus, die ist jetzt 4 Monate alt, die durften wir damals direkt aus dem Krankenhaus abholen. Das heißt, wir haben jetzt zwei gesunde Kinder. Wir sind beide Papas, Björn und ich, von zwei wundervollen Kindern und zeigen das eben tagtäglich auf Instagram. Egal ob mit unserem Profil oder mit unserem Podcast, der übrigens neu ist, der heißt nicht mehr Papa und Papi Männerhaushalt, sondern heißt jetzt Papa und Papi, wer ist denn nun die Mama? Wir haben es umbenannt, mussten wir ja, weil wir durch unsere Tochter war es ja kein Männerhaushalt mehr.
Ja.
Ja.
Und für mich ist es auch so wahnsinnig berührend, heute mit dir über dein Buch, dein großes Herzensprojekt sprechen zu dürfen, denn ich war ja immer so eng irgendwie an deiner Seite. Wir telefonieren ja auch ganz häufig und es sind so viele Sachen auch passiert, bis dieses Buch jetzt entstanden ist und deswegen ist es für mich auch wirklich was ganz Besonderes, diese Folge, und berührt mich auch jetzt schon, dass wir da heute ganz ausführlich drüber sprechen und ich bin einfach so unendlich stolz auf dich, dass du all das, was du erlebt hast, in diesem Buch aufgegriffen hast und auch vor allem über dieses Buch hast du ja so eine wundervolle Vision, auch alle Menschen, die vielleicht in der Krise stecken, die irgendwie festhängen, die, wie du so schön immer sagst, auch am, also nicht schön, aber die gerade so so festhängen oder auch am Ersticken sind, weil so hat sich das ja damals für dich angefühlt. Ja, dass die einfach da rauskommen. Und da gibst du ja durch dein Buch eine wahnsinnige Motivation mit und bist so eine Inspiration, auch für mich, weil ich wirklich so stolz darauf bin, wie du mit allem umgegangen bist.
Und du hast es tatsächlich vom ersten Moment dann erlebt, also ne, wie alles passiert ist. Und bevor ich gleich ein bisschen davon erzähle, das Buch Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch, habe ich tatsächlich, als es entstanden ist, mir überlegt, wen möchte ich denn damit ansprechen? Und interessanterweise ist dann ganz viel daraus entstanden. Also beispielsweise Eltern, weil in meinem Buch spreche ich ganz viel darüber, über Glaubenssätze und Werte, die mir selbst als Kind auferlegt worden sind, die mich leider 2024 in einen Burnout getrieben haben. Ich spreche Menschen an, die selber betroffen sind, um ihnen Mut zu geben, ein Stück weit, dass es möglich ist, aus solchen Krisen herauszukommen und am Ende das Leben zu leben, das man sich vielleicht lange gewünscht hat. Ich spreche aber auch Angehörige an, um einfach denen auch zu helfen, weil auch gerade für Angehörige und selbst für meinen Mann Björn war es teilweise unfassbar schwierig, auch für euch als meine Freunde. Wie gehe ich mit jemandem um, der gerade in so einer Krise steckt? Na, ich nenne es jetzt einfach mal auch in einer depressiven Phase. Also ich möchte einfach ganz viele Menschen, ich möchte Menschen ansprechen, die vielleicht selbst Mobbing, Gewalt, Ausgrenzung erlebt haben, weil auch das ist ein Teil meines Buches. Also es ist ein großes Spektrum, es ist nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, sondern es ist für einen großen Sack an Menschen mit allen Facetten, die einfach Lust haben, sich da vielleicht auch ein Stück weit Motivation herauszuziehen.
Und ich denke auch für alle Eltern, weil es sind ja auch ganz viele Eltern, die gerade diese Folge hören. Genau. Denn ich spreche ja auch hier in meinem Podcast immer viel über Werte und was ist wichtig, was wir Kindern mitgeben. Und du sprichst ja ganz klar an, welche Dinge dir im Leben dann einfach immer wieder ja Probleme gemacht haben, die dein Leben geprägt haben, die am Ende dazu geführt haben, dass du da auch am Ende ja an diesem Punkt angekommen bist, wo du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter. Und ich möchte gern ein wundervolles Zitat aus deinem Buch einfach, was ich total schön finde, nochmal aufgreifen. Und zwar schreibst du, wenn wir genau hinschauen, wenn wir den Mut haben, uns unseren vermeintlichen Schwächen wirklich zuzuwenden, dann entdecken wir oft etwas anderes, den Ursprung unserer größten Stärken. Und das hat mich so sehr berührt, weil das hast du so wundervoll auf den Punkt gebracht, weil... Ja. Es ja quasi darum geht, genau hinzuschauen, immer wieder, auch wenn ich merke, ich komme selber emotional nicht weiter oder bin da ganz belastet, zu schauen, was ist es denn, was mich blockiert und wo darf ich einfach in meinem Leben was verändern, auch an meinem Verhalten und wie ich mein Leben lebe, damit ich wieder ein erfüllteres Leben habe.
Mhm. Ja. Ja, dieses Zitat ist tatsächlich entstanden, während ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass viele Menschen tief in ihrem Herzen eigentlich immer wissen oder spüren und fühlen, was sie wirklich wollen. Aber, und genau das trifft ja auch diesen Titel wieder, der Kopf ist ganz oft stärker als das Herz. Und das Herz sagt einem eigentlich sehr wohl und sehr klar, für was man bestimmt ist und was man gerne tut und für was man brennt. Und der Kopf ist aber derjenige, der ganz oft sagt, nein, das geht nicht, das darf man nicht, das will die Gesellschaft nicht, das passt nicht zu dir, was denken denn die anderen? Und das möchte ich damit ausdrücken, denn ganz oft ist es auch so, dieses Thema, gerade die größten Schwächen, so wie ich das in diesem Zitat auch benenne, habe ich für mich festgestellt, das sind gar keine Schwächen, sondern das, was ich vermutlich oder gedacht habe, was meine größten Schwächen sind, sind eigentlich meine größten Stärken gewesen. Und das ist beispielsweise auch dazu zu stehen, was mir passiert ist. Ne? Also am Ende.
Vielleicht magst du das auch gerade mal erzählen, weil du gerade so von deinen Schwächen berichtet hast. Was waren denn ursprünglich Schwächen, die du vielleicht wahrgenommen hast oder die dir als Kind vielleicht auch so eingeredet wurden als Schwächen?
Ja, also eine der größten Schwächen war tatsächlich oft, dass man mir gesagt hat, du kannst nichts, du bist nichts. Bemessen beispielsweise an Leistung in Schulnoten. Na, ich war nie ein guter Schüler. Ich war jemand, der unfassbar sozial ist, der hohe Sozialkompetenz nach wie vor, glaube ich, besitzt. Empathie ist einer meiner größten Stärken.
Ja, aber das kann ich bestätigen.
Aber ich war tatsächlich in der Schule einfach kein guter Schüler. Und ich war ein sehr beliebtes Kind bei meinen Lehrern. Ich war ein sehr unbeliebtes Kind bei meinen Mitschülern. Aber tatsächlich habe ich immer geglaubt, ich bin nichts, weil ich eben keine guten Noten nach Hause gebracht habe. Das wurde übrigens auch bei mir zu Hause verstärkt. Ne? Natürlich, was man als Eltern macht, man baut einen gewissen Leistungsdruck auf. Ich möchte es auch gar nicht groß werten, weil ich kann das selber als Papa auch nachvollziehen, dass man natürlich enttäuscht ist, wenn das Kind mal einen 4 oder einen 5 mit nach Hause bringt.
Aus Angst heraus, das Kind könnte versagen.
Genau, aber es geht ja darum, wie gehe ich damit um? Sage ich jetzt, du bist total schlecht, du kannst überhaupt nichts und beim nächsten Mal bringst du wieder einen 5er mit nach Hause oder man sagt, hey, woran hat es gelegen? Ist doch gar nicht so schlimm. Wir gucken einfach, dass wir nächstes Mal das besser machen. Also es geht ja darum, wie kommuniziere ich mit meinem Kind? Und wenn ich aus meiner eigenen Kindheit heraus drüber nachdenke, da wurde eigentlich tatsächlich sehr viel Druck aufgebaut. Und dieser Druck hat sich natürlich auch wieder gespiegelt in meinen restlichen schulischen Leistungen. Dann gab es ein Thema, ich war tatsächlich jemand, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Und ich habe mich damals schon sehr wohlgefühlt, wenn ich mit Mädels gespielt habe. Ne? Also das hat jetzt gar nichts mit meiner Sexualität zu tun, sondern ich habe mich nie in diesem Fußballkosmos irgendwie wohlgefühlt, sondern ich habe gerne mit Mädchen gespielt, ich habe gerne auf der Straße gespielt. Früher hat man noch, ne, da hat man, gab es keine Tablets und Co., da hat man noch Seilhüpfen gemacht und hat auf der Straße diese Zahlen, kennst du noch, 1, 2, 3, 4,
ja, Gott, das habe ich so viel gespielt, mein Gott.
Ich auch.
Und runter.
Ja, und da war ich tatsächlich immer, da war der Glaubenssatz auch aus meiner Familie heraus, war immer, naja, der wird sowieso schwul und ne, das ist ein Mädchen und das ist kein richtiger Junge. Ein richtiger Junge muss Fußball spielen.
Das bedauere ich so sehr, Christian. Ja.
Und solche Glaubenssätze, und es sind nur drei jetzt oder zwei gewesen von ganz, ganz vielen, die mich mein Leben lang begleitet haben. Einer der stärksten Glaubenssätze, die mich tatsächlich geprägt haben und die auch eine große Rolle in dem Buch spielen, war tatsächlich, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Mhm. Und das ist etwas, das sitzt heute noch in mir drin. Nur heute ist der Punkt gekommen, dass ich tatsächlich damit umgehen kann. Und ich für mich diesen Glaubenssatz in der Schatulle gepackt habe und gesagt habe, ja, den habe ich lange genug gehabt. Aber jetzt habe ich diesen Glaubenssatz zu meinem Vorteil verändert.
Und wie hast du das geschafft, Christian? Weil darüber sprechen wir ja heute auch. Also du hast jetzt diese ganzen negativen Erfahrungen, die ja dann zu Überzeugungen wurden und sich in deinem Unterbewusstsein auch abgespeichert haben, jetzt in dieser ganz langen, intensiven Phase umgewandelt. Und darüber sprichst du natürlich ganz intensiv in deinem Buch. Nur vielleicht magst du trotzdem uns schon mal so einen kurzen Einblick geben, auch dass alle, die das Buch dann interessiert, vielleicht wissen, was sie erwartet.
Also ich habe verschiedene, ne, erstmal kam der große Zusammenbruch und ich habe natürlich angefangen, wie jeder auch, mir erstmal Therapeuten zu suchen. Ich habe versucht, verschiedene Arten von Therapien auch anzugehen. Ich bin in eine Reha gegangen. Ob es wirklich eine Reha war, das verrate ich euch in meinem Buch und was ich da genau gemacht habe und welche Inhalte dort stattgefunden haben. Aber ich habe Sachen gemacht wie Familienaufstellung. Du erinnerst dich, ich habe dich damals auch gefragt, das Thema innere Kind war ein Riesenthema. Ich habe also mir jemanden gesucht, mit dem ich eine professionelle Familienaufstellung machen konnte. Wenn sich jetzt jemand fragt, warum ich es mit dir nicht gemacht habe, das liegt einfach daran, weil wir uns viel zu eng sind.
Genau, wir sind uns viel zu nah. Das würde meine professionelle Grenze überschreiten, das habe ich dir ja damals gesagt.
Und
sind wir beide sehr gut mit umgegangen. Gell?
Ja. Genau, und es ist auch als guten Rat an Menschen da draußen, macht das mit jemandem, mit dem ihr keine persönliche Bindung habt, weil ihr müsst euch da sehr frei machen. Und ihr müsst euch fallen lassen können. Das fällt einem, glaube ich, manchmal leichter in solchen Situationen mit Menschen, die man nicht gut kennt. So, und dann habe ich...
Also wir haben ja trotzdem viel drüber gesprochen und haben natürlich auch immer... Ich war natürlich eng an deiner Seite, nur genau diese tiefe Arbeit, das war dann etwas, was du ja wirklich großartig auch mit ganz viel professioneller Hilfe ganz unterschiedlicher Art angegangen bist. Auch dafür feiere ich dich so sehr. Das hast du ja sofort umgesetzt. Und also du bist ja überhaupt nicht irgendwie erstmal zurück in deine Höhle und erstarrt, sondern wie schnell du handlungsfähig wurdest, das beeindruckt mich immer noch.
Für mich war eine der größten Herausforderungen tatsächlich, oder ich habe ja Familie gehabt. Zu dem Zeitpunkt damals hatten wir ja nur unseren Sohn, aber trotzdem hatte ich eine Verantwortung. Ich war beruflich sehr eingespannt und mir war relativ schnell klar, ich muss gucken, und da bin ich, glücklicherweise kommt mein Ehrgeiz durch, der mich an anderen Stellen ins Ausgetrieben hat, hat er mich da tatsächlich gerettet, weil ich genau gewusst habe, ich muss auch ganz schnell wieder auf die Beine kommen, weil ich habe hier eine Verantwortung. Ich bin nicht nur für mich allein zuständig, sondern ich habe hier eine Familie. Und mir war das auch selbstbewusst, weil ich einfach dieses Gefühl, und Menschen, die in depressive Phasen fallen, die wissen, wie sich das anfühlt. Es ist super unangenehm. Man ist kraftlos, man ist traurig, man ist antriebslos, man hat keinen Appetit, man weint ganz viel und weiß, kann es manchmal gar nicht benennen, warum man weint. Ich hatte diese Momente ganz viel. Ne? Und, und um auf deine Frage zurückzukommen, wie habe ich diese Glaubenssätze verändert? Ich habe sehr viel Arbeit mit mir selbst betrieben. Ich bin für 4 Tage in ein Hotel gefahren.
Wie ich mich erinnere, da hast du tatsächlich das Handy ausgemacht und ich dachte mir, wo ist der Christian hin, den ich kenne? Ist es der noch? Haben die den weggebracht? Und da wirst du drüber lustig machen, weil ich ja mein Handy eigentlich nie bei mir habe. Ja, und du hast es eigentlich dauerhaft.
Bei mir klebt es an mir,
An dir klebt es, genau.
Und ich habe es wirklich geschafft. Ich habe meinem Mann gesagt, wo ich bin. Ich habe mir 4 Tage Hotel gebucht und habe dieses Handy im Handschuhfach, also ich habe es mit auf der Fahrt gehabt, habe es dann ins Handschuhfach gepackt, ausgeschaltet und ich hatte keine Medien dabei. Ich war also nur auf mich alleine gestellt. Und das war der Beginn, wo ich einfach festgestellt habe, was fühle ich? Also ich habe erstmal angefangen zu fühlen und auch mir die Frage gestellt. Ich habe beispielsweise mit der Methode, die Ikigai-Methode, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob die Menschen, die da draußen kennen, da geht es um Fragen, die einen so ein bisschen auch zu sich selbst führen. Damit habe ich begonnen und habe mir Fragen selber gestellt. Was möchte ich? Wer bin ich überhaupt? Was erwarte ich von meinem Leben? Wo will ich eigentlich hin? Und was habe ich, also was habe ich eigentlich auch verpasst durch das Getriebene der ganzen Karriere, die ich beispielsweise gemacht habe? Und das war tatsächlich nicht immer ganz schmerzfrei, sondern es hat auch an manchen Stellen sehr wehgetan. Und dann kam eben dazu... Du hast
wahrscheinlich dir während der Zeit auch das erste Mal richtig erlaubt, auch hinzufühlen, oder? Weil genau. Es ist ja schon, wenn man viel im Außen ist, das seid ihr natürlich auch als Influencer, das lässt sich ja gar nicht verhindern, ja, das ist ja eure Arbeit.
Genau.
Das hält einen ja auch oft davon ab, wirklich im Innen zu sein und wirklich mal hinzuspüren. Und es ist ja auch so, dass der Mensch eher aus Schutz, aus dem Schutzmechanismus heraus, diesen unangenehmen Gefühlen, die vielleicht auch ausgelöst werden, aus der Kindheit aus dem Weg geht. Das ist ja so ein Schutzmechanismus. Und sich dem dann wirklich zu stellen, das braucht natürlich ganz viel Mut. Und das hast du in diesem Moment gehabt. Also auch diese Angst, auch die Erschöpfung, alles, was da ja reinspielt oder reingespielt hat, auch mal wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen, oder?
Und das ist tatsächlich nicht leicht. Also das muss man wirklich sagen. Und man flüchtet ja gerne vor unangenehmen Gefühlen. Ich glaube, das ist einfach auch ein menschlicher Schutzmechanismus, dass man gerne nicht hinguckt, wo es richtig wehtut. Aber wenn man tatsächlich mal ohne soziale Medien, ohne sozialen Kontakt, und ich habe in diesen 4 Tagen, außer mit den Hotelangestellten, weil ich was bestellt habe, mit keinem gesprochen. Und ich
erzähl mal, wie das war, weil vielleicht möchten das ja manche ausprobieren, weil es ist ja der erste wichtige Schritt, um zu sich zu kommen.
Ich hatte riesig Angst davor, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich weiß, wie wir telefoniert haben. Ich dachte mir auch, der lässt das Handy niemals im Auto. Nee, macht er nicht.
Und ich bin ja ein unfassbar neugieriger Mensch. Ich liebe soziale Kontakte. Aber irgendwas in mir hat danach gerufen, hat gesagt, nein, du machst es jetzt. Und der Drang war so groß. Und ich bin wirklich in diesem Hotelzimmer angekommen. Ich habe mich aufs Bett gesetzt. Ich hatte ja nichts außer meine gepackte Tasche. Und dann dachte ich mir, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also ich hatte mein Sportzeug dabei. Und ich habe mir vorgenommen, viel Wellness zu machen. Aber ansonsten, ne, das Erste, was man macht, man guckt aufs Handy, man ruft jemand an. Das war ja weg. Und das war für mich ein ganz komisches Gefühl. Und das war so ein bisschen wie ein Zug, wenn man da ehrlich drüber spricht. Also es war wirklich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und die ersten Stunden waren verdammt komisch. Weil ich saß das erste Mal auch dann beim Essen abends, da erinnere ich mich noch total gut dran. Ich habe 3 Stunden Abend gegessen, weil ich das erste Mal bewusst Essen wahrgenommen habe. Das hört sich total verrückt an, aber ich habe bewusst wahrgenommen, wie schmeckt eigentlich ein Schnitzel, wie schmeckt ein Salat. Ne? Also normal bist du ja abgelenkt, entweder weil du sprichst oder weil du auf dein Handy guckst oder weil dein Kind mit dir irgendwas bespricht. Und ich saß da alleine und ich habe einfach nur vor mich hingeschaut.
Diese ich hatte ein Buch dabei. Achtsamkeit auch, Wahnsinn, oder? Was ist damit, wie du mit allen Sinnen dann plötzlich alles wahrnehmen kannst?
Unfassbar. Und das war wirklich ein Challenge. Und spannend, ich habe dann versucht, wirklich andere Dinge zu machen. Ich habe dann Sport gemacht, ich bin rausgegangen in den Wald spazieren. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da war eine Katze mitten auf der Wiese und ich war da so im Wald spazieren und habe ich Eicheln gesammelt und habe die der Katze zugeworfen, die hat damit gespielt. Und ich glaube, das habe ich eine Stunde lang gemacht und ich habe einfach auch mal den Kopf ausgeschaltet und ich kann nur sagen, es hat Wunder bewirkt, weil ich festgestellt habe, das war einer meiner Glaubenssätze, war auch immer, ich kann nicht alleine sein, ich brauche Beschäftigung. Und plötzlich war dieser Glaubenssatz hat sich aufgelöst, weil ich gemerkt habe, das ist nur ein Glaubenssatz gewesen, der in mir verankert war, weil auch immer aus meiner Herkunftsfamilie war es immer so, dass es gesagt hat, ja, der Christian, der kann nicht alleine sein und den kann man nicht alleine lassen und der braucht Menschen. Und das wurde mir als Kind schon immer gesagt. Aber das stimmt gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich konnte das plötzlich und das war ein unfassbar befreiendes Gefühl.
Auch diese Ruhe und Stille mal auszuhalten. Ich glaube, da gibt es gerade irgendwie aktuelles Studienergebnis dazu, was Ruhe und Stille, also wirklich auch nichts tun und keine Reize aufnehmen, wie wahnsinnig sich das auf die mentale Gesundheit auswirkt. Dass auch Kinder zum Beispiel deswegen nicht die ganze Zeit Hörspiel hören sollten, nicht die ganze Zeit beschallt werden sollten. Ja, das, weil ich kriege dann immer so, ja, Hörspiel sollen sie jetzt auch nicht mehr hören. Das sage ich ja. Es geht mir nicht darum, dass sie es nicht mehr machen sollen, sondern es geht einfach um so Phasen, wo ein Kind einfach lernt, ich halte es mit mir selbst auch mal aus. Und das hast du ja in dem Moment dann erfahren.
Ich habe das als Kind nie gelernt. Ich bin ein Schaustellerkind. Ich bin immer zwischen Trubel und lauter Musik groß geworden.
Ja, klar, und natürlich.
Ich kenne das eigentlich gar nicht. Und plötzlich lerne ich das dann mit, wie alt war ich? 42 Jahre. Mit 41 war ich noch. Hab's mit 41 dann gelernt plötzlich, was heißt eigentlich Ruhe und Stille? Und wirklich auch bewusst. Und das war eine unfassbare Erfahrung. Da schreibe ich auch in meinem Buch darüber, dass das jeder kann, weil man immer sagt, ja, das kann ich nicht und das mache ich nicht. Aber doch, man kann, weil wenn man irgendwann das Gefühl hat, man muss was verändern oder man möchte was verändern, dann ist es der erste Schritt. Und da gehört auch ein bisschen Konsequenz dazu, natürlich.
Und Mut und auch die Angst aushalten, weil ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, oder, dass man trotzdem Angst hat und dass dann unangenehme Gefühle kommen. Und das ist ja auch aus der Emotionspsychologie nachgewiesen, dass wenn wir Gefühle versuchen wegzuschieben, die kommen immer wieder nur stärker. Und was ich erinnere mich an einen Moment in meiner Kinderwunschzeit, da hatte ich dir auch gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, dann haben wir telefoniert am anderen Morgen. Mhm. Da war das auch so, ich habe kein Auge zugemacht. Nur ich war ja die ganze Nacht in der Stille. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, du hattest ja auch Schlafstörungen in dieser Phase.
Ganz
dass
extrem.
Der Körper, wenn er nicht diese Gefühle zeigen darf und sie nicht anerkannt und wahrgenommen werden, dass er sich das dann in der Nacht zum Beispiel holt und man deswegen nicht mehr schlafen kann. Oder dass es einfach, wie bei dir dann in dieser krassen Situation, wo du nichts mehr machen konntest, ja, wo du den Zusammenbruch hattest, dass es dann wie so ein Schalter ist, den es umlegt und wenn du nicht auf meine Gefühle hörst, wenn du nicht hörst, was mein Körper braucht oder was ich brauche, so dann zeige ich dir das jetzt. Ich glaube, irgendwann kommt es dann.
Und davon bin ich fest davon überzeugt. Also bei mir war es der 29. Juni 2024, wie alles begann. Vielleicht erinnerst du dich auch noch. Es war tatsächlich, ich bin ja neben der Influencer- und Öffentlichkeitsarbeit arbeite hier bei einer großen deutschen Airline. Ich bin Langstreckenpurser und war auf dem Weg nach Los Angeles. Und beim Boarding, ich spürte das, also eigentlich habe ich das schon Tage davor gespürt, dass es mir nicht gut ging und eigentlich schon Wochen davor. Und na, man ist ein Meister darin zu verdrängen, man muss funktionieren. Glaubenssatz, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Der hat mich getrieben, also immer weiter voran. Und irgendwann kommen wir genau zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Irgendwann sagt dein Körper dir, jetzt reicht's. Ja. Weil wenn du nicht hören willst, dann musst du es fühlen. Und ich glaube, alle Menschen, die meine Panikattacke erlebt haben, die wissen, wie sich das anfühlt. Das ist ein Gefühl von, ich sterbe jeden Moment. Ich habe einen Herzinfarkt, ich habe einen Schlaganfall. Und genau diese Symptome hatte ich. Und dann war plötzlich das Licht erstmal kurz aus. Und das ist ein Gefühl, das möchte ich nie wieder in meinem Leben erleben. Und das war tatsächlich auch der Auslöser, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt solltest du wirklich auf dein Herz hören, weil dein Kopf hat dir jetzt 42 Jahre lang was vorgegaukelt. Und jetzt ist wirklich der Punkt gekommen und jetzt ist Schluss. Und allein die Erkenntnis zu haben, die ist unfassbar schwer. Die ist unfassbar schwer und verletzend, auch für einen selbst, weil man erstmal auch sich komplett in Frage stellt. Sich und sein ganzes Leben. Und was habe ich da getan? Und ich kann nur sagen,
sich auch wahrzunehmen in dieser Verletzlichkeit, oder? Also auch wirklich in diesem Moment einzugestehen, so, und jetzt kann ich nicht mehr funktionieren. Also ich kann das nicht erleben, was ja vorher eigentlich deine komplette Überlebensstrategie war, oder? Immer dieses Leisten. Ich meine, du warst ja auch so unendlich erfolgreich oder bist es immer noch in diesem Job, ja, und hast ja, ich weiß nicht, vielleicht magst du mal kurz erzählen, deine Karriere auch bei dieser Airline. Das ist ja irre. Du warst ja die jüngste Führungskraft, glaube ich, oder? Mit
immer.
Vielen Menschen, die du begleitet hast als Führungskraft?
Genau. Also ich habe mit 18 damals angefangen, bin ganz normal als Flugbegleiter gestartet und bin dann tatsächlich relativ schnell Führungskraft geworden mit 26, war dann kurze Mittelstreckenpurser, bin dann direkt danach, ein Jahr später, ins Training gegangen, habe dann Flugbegleiter ausgebildet, habe Führungskräfte ausgebildet, war da also sehr erfolgreich, habe das 5 Jahre gemacht, habe dann währenddessen noch ganz viel PR gemacht für die Airline und bin dann tatsächlich 2014 habe ich mich beworben als sogenannter Teamleiter. Das heißt, ich habe eine halbe Bodenstelle gehabt, eine halbe Fliegerstelle und habe dann 250 Mitarbeiter geführt, tatsächlich in 10 Bürotagen im Monat, was natürlich für jeden, der ein bisschen rechnen kann oder den Kopf dazu macht, fast unmöglich war. Das heißt, ich habe ganz viel in meiner Freizeit auch gearbeitet, weil das anders gar nicht möglich war. Ne? Weil wer Personal führt, der weiß, da sind auch ganz viele Themen, die dahinter stecken. Ich war lange im Recruiting, ich habe Flugbegleiterauswahl gemacht, ich habe Menschen also eben eingestellt, ich habe Personalgespräche geführt, ich habe Seminare geleitet, ich habe Workshops geleitet.
Und parallel hast du ja das Business Papa und Papi ständig gemeinsam mit Björn aufgebaut. Also du hattest ja im Grunde 2 Vollzeit-Jobs und warst zusätzlich Papa und Würdest du sagen, es ist alles aus diesem Glaubenssatz entstanden, ich bin nur liebenswert und wertvoll, wenn ich leiste?
Ja, das war einer meiner Hauptglaubenssätze. Und das hab, da, dafür habe ich, für diesen Glaubenssatz habe ich am längsten gebraucht, den auch ein Stück weit loszulassen und ihn auch für mich umzubenennen, weil also heute würde ja zum Beispiel heißen, ich bin liebenswert, so wie ich bin, oder ich das, was ich tue, ist genau richtig. Ne?
Weil ich bin so, einfach nur, weil ich da bin.
Ja, und weil ich das tue, was ich liebe. Und jetzt gibt es Menschen, also heute sieht mein Leben anders aus. Ich kann verraten, heute ist mein Leben, ich arbeite, ich habe das alles dann aufgehört. Ich habe im Büro gekündigt, ich habe das Recruiting gekündigt. Ich bin zurück, also als Vollzeit-Purser auf die Strecke, also Vollzeit in Teilzeit. Ich arbeite nur 50%. Das sind für die Menschen, die sich nicht auskennen, circa 2 Langstreckenflüge im Monat. Also was relativ, also ich habe garantierte 20 Tage im Monat frei gehabt durch das Teilzeitmodell. Und bin hauptberuflich tatsächlich Ehemann und Papa geworden. Influencen ist natürlich meine große Leidenschaft und davon leben wir auch. Und ich liebe es, auf der Bühne zu stehen mit unseren Bühnenshows. Und ich liebe es, Menschen über den Podcast zu begeistern. Aber in erster Linie tue ich das, was ich immer wollte. Und wiederum das, und das kann ich vorwegnehmen, hat mir unsere Tochter im September nochmal gezeigt, weil ich jetzt gerade in Elternzeit bin, dass das für mich eigentlich das ist, was ich mein Leben lang wollte. Ich wollte kümmern, ich wollte beschützen, ich wollte Liebe geben, was ich lange gemacht habe in meinem Beruf.
Der Kern deiner Persönlichkeit, gell?
Genau. Und ich habe ganz viele Jahre gegen meine Persönlichkeit gearbeitet. Ich habe Personalgespräche geführt, ich musste Menschen entlassen, ich musste Menschen ermahnen. Das ist sicherlich etwas, was ich kann, aber ich habe festgestellt in der ganzen Aufarbeitung, das ist nichts, was mich glücklich macht, und es widerspricht eigentlich meinen eigenen Glaubenssätzen, weil ich möchte keine Menschen entlassen. Ich möchte diesen Schmerz nicht erleben, wie andere darunter leiden, weil ich eine Regel befolgen muss. Und
die ganzen Werte auch, die du eigentlich ja in dir trägst, genau, in deinem Herzen. Deswegen hör auf dein Herz, ist perfekt für diesen Buchtitel. Mhm. Das führt ja genau dazu, dass du dann im Grunde nicht das Leben gelebt hast, was deinem Herzen entspricht, deinem Naturell. Also ich habe ja auch immer alle Eltern, die meinen Podcast dann wissen, dass ich sage immer, mein großes Ziel ist, dass Kinder sich in ihrer Persönlichkeit frei entfalten können. Und du bist ja eigentlich dieses typische Beispiel dafür. Du konntest dich nicht frei entfalten, du hast dich angepasst, um zu überleben, hast daraus dann diese Glaubenssätze entwickelt. Und was für ein Geschenk, dass du es jetzt in dem Alter, wo du jetzt bist, dass du jetzt erkennst, okay, ich kann den Kern meiner Persönlichkeit auch jetzt noch finden. Und das ist das Tolle an deinem Buch auch, weil alle, die das lesen werden, die werden wahrscheinlich so ermutigt sein und wissen, hey, guck mal, der Christian hat das auch mit 43 noch geschafft. Dann kann ich das auch schaffen.
Absolut, und ein ganz anderes großes Kernthema in diesem Buch ist tatsächlich meine eigene familiäre Situation. Denn es ist so, dass ich bis vor 3 Jahren war beispielsweise meine Mutter regelmäßig sichtbar auf unserem Instagram-Kanal und plötzlich ist sie verschwunden. Und du kannst dir vorstellen, es kam unfassbar viele Nachrichten bis heute, 3 Jahre später, wo Menschen fragen, wo ist deine Mama, wo ist dein Papa, warum sieht man die nicht mehr? Ich habe nicht ein einziges Mal in diesen ganzen 3 Jahren auf diese Frage bei Instagram geantwortet. Egal, ob ich auf der Straße angesprochen worden bin. Ich habe darüber nie gesprochen. Das wissen nur meine engsten Freunde, also ihr und meine eigene Familie. Und ich lüfte in diesem Buch tatsächlich das erste Mal das Geheimnis, was da tatsächlich passiert ist. Und das fängt schon viel, viel früher an. Ich kann vielleicht ein bisschen teasen. Ich spreche auch über das Thema Narzissmus, was ein sehr heftiges Thema ist, weil man das lange nicht wahrhaben möchte, auch als Kind, dass man vielleicht eine narzisstische Mutter hat. Und da spreche ich drüber. Und das war harter Tobak, weil als ich dieses Kapitel geschrieben habe, da habe ich sehr viel Tränen vergossen, weil es einfach auch ganz viel Wahrheit ist, die ich eigentlich längst wusste, die mein Herz immer gewusst hat. Aber der Glaubenssatz, Familie muss immer an erster Stelle stehen, der hat mich lange dazu getrieben, das zu tolerieren.
Und ich glaube, da bist du wirklich auch gar nicht mit allein, Christian, weil ich erlebe ja so viele Eltern, die ich auch begleite, die zum Beispiel ganz toxische Beziehungen auch zu ihren Schwiegereltern oder Eltern pflegen und regelmäßig merken, immer wenn ich dort bin, fühle ich mich danach ausgesaugt oder ich habe den Eindruck, es stimmt was nicht mit mir. Ja, es fehlt so diese wohlwollende Umgebung und dann hört man ja von allen Seiten, ja, es ist doch deine Mutter, es ist dein Vater oder da musst du dich doch kümmern und auch die Generation natürlich, weil die natürlich auch in vielen Bereichen traumatisiert ist. Ich will die gar nicht verurteilen. Nur die hat ja oft auch diese Erwartungshaltung. Man muss sich um sie kümmern. Ja, man muss die Bedürfnisse von ihnen erfüllen. Das ist was, was ich ganz oft in Beratungen auch erlebe. Und darum feiere ich das so sehr, dass du das im Buch dann nochmal ganz offen ansprichst, auch wie du damit umgegangen bist. Das erklärst du ja alles ganz ausführlich. Einfach auch, um Menschen zu ermutigen, die sich vielleicht eben nicht trauen, dafür sich einzustehen und dann denken, sie müssen Schuldgefühle haben oder sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie zum Beispiel dann vielleicht nicht jede Woche zu den Schwiegereltern fahren oder so. Und das finde ich auch so wichtig, weil was leben wir denn sonst auch unseren Kindern vor? Wir leben ihnen sonst vor, dass man immer irgendwie das Leben lebt, das andere von einem erwarten. Und das liebe ich so an deinem Buch. Es wird so deutlich, du hast aufgehört, die Erwartungen anderer zu erfüllen und kannst deswegen ja noch ein viel liebevollerer Mensch sein, aber eben mit den Menschen, die dir auch gut tun. Ja, und nicht mit Menschen, die dich selber irgendwie fertig machen oder ja, die ganz viel Unangenehmes in dir auslösen.
Da hast du, also erstmal kann ich vorwegnehmen und das kann ich auch, das darf ich vielleicht auch verraten. Einer meiner letzten Sätze in diesem Buch ist, dass ich mich bei den Menschen bedanke, die mich losgelassen haben, um heute nicht mehr mich mit diesen Themen beschäftigen zu müssen. Da kommen wir ins Drehen, weil
das ist auch so berührend.
Ich danke diesen Menschen wirklich, die freiwillig gegangen sind. Weil nach dieser Veränderung sind auch Menschen gegangen, weil sie mich nicht mehr so gemocht haben, wie ich heute bin, weil ich so bin, wie ich bin. Was ich aber davor noch sagen möchte, ist.
Was für Vollidioten, Entschuldigung.
Ja, aber weil du gerade gesagt hast, weil man immer gefahren möchte.
Ich kenne die nur.
Das Thema. Narzissmus ist ein eigenes Kapitel für sich und ein Riesenkapitel. Aber narzisstische Menschen schaffen es einfach, und da spreche ich jetzt eben von meiner engsten Bezugsperson gewesen, damals ist meine Mutter. Narzissten schaffen es, dich glauben zu lassen, dass du schuld daran bist, dass die Beziehung nicht funktioniert. Und das machen die teilweise so in einer Perfektion, dass du nicht in der Lage bist, dieses Muster zu durchbrechen oder zu durchschauen. Und es gelingt nur mit ganz viel Distanz, Abstand und Selbstreflexion. Und das hat mich Jahre gekostet. Und auch darüber schreibe ich in diesem Buch, wie ich es geschafft habe, aus diesem, ich nenne es mal, Spinnennetz rauszukommen.
Ich weiß noch, ich war in Sardinien im Urlaub, Christian, wir haben telefoniert. Ich erinnere mich noch. Ja. Ja, und das wird im Buch nochmal auch ganz ausführlich beschrieben, auch wirklich als Ermutigung, dass man es sich selbst recht machen darf. Also, und da bin ich auch so stolz auf dich, dass du einfach für dich diesen Weg mehr und mehr gegangen bist, weil es erfordert ja auch Mut und es erfordert auch vielleicht dieses Schuldgefühl, das ja trotzdem vielleicht da ist, weil das hast du ja nie ein Leben lang vermittelt bekommen. Das ist ja nicht plötzlich weg oder wie weggeblasen, das auch auszuhalten. Ja, auch auszuhalten, dass man mal ein schlechtes Gewissen hat, obwohl man im Kopf weiß, ja, das bräuchte ich nicht haben. Es ist ja trotzdem das Unterbewusstsein, das trotzdem diese Gefühle auslöst. Ja.
Und es würde, ne, also am Ende, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben, und das sind ja viele Themen, ich habe jetzt schon einiges angesprochen, aber unter anderem war natürlich auch einer der größten Themen überhaupt, und das ist etwas, was mich bis heute begleitet, sind Ängste, Verlustängste, beispielsweise diverse andere Ängste. Ängste, die tatsächlich dazu geführt haben, dass ich gewisse Dinge nicht mehr gemacht habe. Auch die beschreibe ich sehr klar, weil die auch ein Stück, die kommen natürlich aus der Kindheit. Ich weiß sehr genau, von welchen, da gab es gewisse Vorfälle in der Kindheit, die ich beschreibe. Aber du weißt es selbst, es gab viele Momente, wo ich dich angerufen habe und gesagt habe, wie gehe ich damit um, was mache ich jetzt damit? Diese Ängste sind gerade so stark, und es gab Ängste, die waren so dominierend in meinem Leben, dass sie mir eigentlich ganz viel Lebensglück auch genommen haben.
Genau, auch dieser Gedankenstrudel, das sind ja diese Angstgedanken, die dann auch dazu führen, dass die Ängste immer stärker werden. Ja, auch wie du da herausgefunden hast, das ist echt so wahnsinnig beeindruckend. Und wie du auch sagst, diese Verlustängste, die Versagensängste, die Ängste haben ja viele unterschiedliche Gesichter und zeigen ja auch immer, wie viel Sicherheit ein Mensch auch braucht. Und das finde ich jetzt so schön, weil wenn ich jetzt dein Leben anschaue, Christian, dann ach Gott, ich bin da so stolz, wirklich. Und du darfst so stolz auf dich einfach sein. Du hast dir so viel Sicherheit, also wirklich Sicherheit, Geborgenheit in dein Leben geholt. Ja, durch diesen Weg, den du im Buch auch beschreibst. Das ist so dieses Leben, das dir und deiner Persönlichkeit entspricht. Also darauf kannst du so stolz sein und kannst dich so feiern dafür, weil sich so viele Menschen nicht trauen, das zu tun, dieses Leben wirklich zu leben.
es gab Menschen, die haben mir bei Instagram oder auch bei Facebook oder genau auf den sozialen Medien geschrieben, die haben gesagt, naja, also bist du jetzt wirklich glücklich damit, dass du dich um Wäsche kümmerst, dass du den ganzen Tag zu Hause sitzt, dass du im Hoodie rumläufst und dass du nicht mehr in deinem Job erfolgreich bist und dass du deutlich weniger Geld verdienst. Und ich musste schmunzeln, weil bis vor ein paar Jahren hätte mich so eine Nachricht total getriggert und heute stehe ich da und sage, ja, das ist das, was mich glücklich macht. Es macht mich glücklich, Windeln zu wechseln. Es macht mich glücklich, die Wäsche meiner Kinder und meines Mannes zu waschen.
Ich kann es bezeugen.
Es ist so. Es macht mich glücklich, mir zu überlegen, was mache ich für die Familie. Ich liebe das. Es macht mich glücklich zu wissen, dass wir zwei ganz bald mit unseren Babys einfach einen Kinderwagen fahren werden. Das sind so Sachen, ich liebe das. Und das hätte ich mir vor ein paar Monaten, ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Und heute ist es so. Und auch diese Akzeptanz zu sagen, ja, ich habe vielleicht keinen Titel mehr oder ich bin vielleicht nicht mehr, verdiene nicht mehr dieses Geld oder ich habe vielleicht nicht mehr diese Macht. Ne?
Das Ansehen
ich
was auch.
Ganz anderes. Ich habe die Möglichkeit, Menschen zu berühren. Ich habe das Gefühl, meinen Kindern Werte und Glaubenssätze mitzugeben, die sie stärken sollen im Leben. Und ich habe unfassbar tolle Freunde und ich liebe dieses Leben gerade so sehr. Und das ist etwas, was in diesem Buch, glaube ich, auch ganz deutlich wird.
Das war eigentlich Christian, ja, das ist auch so berührend, wirklich.
Ja, dass es für jeden möglich ist, sein Glück zu finden. Eben, ja. Man muss nur öfters mal mehr auf sein Herz hören.
Ja, das ist so ein wundervoller Abschluss. Ich habe noch eine abschließende Frage, Christian, und zwar
Prüfung
wäre jetzt auch geil, genau. Also Prüfung ist ja auch voll dein Ding. Genau. Und zwar, du hast gerade was Wunderbares gesagt. Du hast gesagt, du hast jetzt den Raum dafür, deinen Kindern die Werte zu vermitteln, weil du einfach präsent bist und da bist. Und was sind es denn jetzt für Werte, die du aus deiner Geschichte heraus deinen Kindern vermitteln magst? Weil ich erinnere mich an diese zuckersüße Rede von Lukas, als er seine Adoptionsparty hatte. Und die hast du mir ja geschickt, weil ich ja leider nicht vor Ort dabei sein konnte. Und da habe ich ja auch Rotz und Wasser geheult, weil ich so gerührt war. Und da hat er ja auch gesagt, oh Gott, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, gesagt, ja, ich Papa und Papi bringen mir bei, wie wichtig es ist, liebevoll mit anderen Menschen zu sein. Ja, und ich habe geheult, weil ich mir dachte, das ist ja auch so unsere Vision, die wir teilen, ja. Und er als kleiner Junge dasteht und das schon so tief verinnerlicht hat. Also ich meine, weißt du, was ihr da schon geschafft habt, wie rührend ist das bitte, ja. Ja.
Danke, dass du es sagst. Einer der wichtigsten Werte und auch Glaubenssätze, das ist ja manchmal etwas, was ich auch, was sich schneidet, ist, du bist gut so, wie du bist. Etwas, was ich mein Leben lang nicht erfahren habe und ich mir selber erarbeiten musste. Und ich möchte, dass meine Kinder von vornherein wissen, egal was sie tun, ob sie, und ich möchte das wertfrei sagen, ob sie Straßenkehrer werden oder Professor an der Uni, ob unsere Tochter eine Frau liebt oder unseren Sohn einen Jungen oder gar niemanden oder keine Ahnung, was immer, es ist egal, es ist wichtig, dass so wie sie sind, dass sie gut so sind, wie sie sind. Und das habe ich ja anfangs schon gesagt, auch mit dem Thema Noten. Ja, auch eine 5 ist vielleicht keine Höchstleistung. Aber wenn du dahinter schaust, wie viel Werte hat dieses Kind sonst und wie viel Sozialkompetenz und ich finde, man sollte den Kindern vermitteln, dass egal wie sie sind und was sie tun, dass sie gut so sind, wie sie sind. Und wenn das auch manchmal als Eltern nicht immer in der Situation gleich gelingt, weil man auch Emotionen hat und weil man auch mal wütend ist und weil man auch mal enttäuscht ist, dann sollte man zumindest vielleicht danach nochmal sein Kind in den Arm nehmen und sagen, hey, es tut mir leid und du bist toll. Mhm. Und das ist etwas, was ich als Kind sehr vermisst habe in meinem Leben, dass man mir auch mal gesagt hat, dass ich toll bin. Das hat man mir tatsächlich nie gesagt.
Ja, auch das ist so bedauerlich. Das heißt auch dein inneres Kind, weißt du, das ist ja das, was so meine Herzensangelegenheit in meiner Arbeit überhaupt ist, diese inneren Kinder nachzubeeltern, sie nachzunähren. Ja, das, was haben wir eigentlich für ein Glück in unserer Generation, dass wir vielleicht jetzt auch über, weißt du, die ganzen Formate, die es bei Instagram gibt, über Podcasts und so weiter, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch so weiterzuentwickeln, auch über Online-Kurse oder Angebote, um unseren Kindern genau das zu vermitteln, dass sie wundervoll sind, so wie sie sind und dass wir auch die Bedürfnisorientierung, alles spielt hier darauf ein. Ja, deswegen, stehe ich auch jeden Tag so gerne auf und arbeite so viel, weil ich mir immer denke, es ist so lohnenswert. Das Wichtigste, was wir auf dieser Welt irgendwie machen können, ist die Kleinen zu stärken, genau für das, weil sie dann eben auch mental gesunde Erwachsene werden. Das ist so ein Geschenk, Christian. Und ich danke dir so sehr, dass du das so lebst, ja, und dass ihr das auch so verbreitet, auch durch deinen wundervollen Instagram-Kanal und ja, dass du jetzt das Ganze auch noch in das Buch gepackt hast. Und ich möchte auf gar keinen Fall besorgen, Christian, darauf hinzuweisen, dass du ja dieses Buch vorstellen wirst. Und ich freue mich schon, weil ich werde ja auch da sein. Kannst kaum erwarten, das wird wahrscheinlich mein erster richtiger Ausflug mit Baby sein. Am 30.04. ist es soweit, oder? Magst du mal erzählen?
Genau. Und das Buch erscheint am 29. April. Man kann es ab jetzt vorbestellen, egal wo, egal ob bei Amazon oder bei deiner Lieblingsbuchhandlung, egal wo.
Ja, die Folge erscheint Mitte März, genau. Da könnt, also jetzt genau. Vorbestellen, damit ihr es rechtzeitig kriegt. Unbedingt auf den Link in den Shownotes klicken. Das ist ein Must-Have-Buch.
Ja, es ist, und ich möchte noch einmal sagen, es ist, dieses Buch ist tatsächlich kein Ratgeber, sondern es ist ein Buch, das einfach mal kurz dazu einlädt, innezuhalten und einfach vielleicht mal über seine eigenen Werte, Glaubenssätze etc. nachzudenken, über sich auch ein Stück weit fallen zu lassen und einfach meine Geschichte sich mal durchzulesen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann ich in meinem Leben oder wo bin ich unglücklich und wo bin ich besonders stolz drauf und was möchte ich ändern, was möchte ich vielleicht nicht ändern. Und deshalb, wie gesagt, ab jetzt ist es vorbestellbar
Ihr findet im Buch auch wirklich viele Routinen und auch ganz viele kreative Ideen, wie ihr das dann umsetzen könnt. Also das eine ist, also ich kenne ja das Buch und das eine ist tatsächlich dieses Eintauchen und inspirieren lassen durch deine Geschichte. Und das andere ist ja wirklich, dass du alles teilst, was du getan hast, ganz konkret. Ja,
alles. Das heißt,
und sehr, alle, die sehr auch nach Tools suchen und die sagen, ja, das passt zu mir, ich möchte mich da inspirieren lassen, ist das Buch ein absoluter Schatz.
Ich lasse sehr die Hosen runter und Menschen werden sehr tiefe Einblicke in mein Leben bekommen über Dinge, über die ich übrigens auch noch nie gesprochen habe. Also das familiäre Thema ist das eine, aber da sind auch ganz andere Themen dabei. Ich habe Fragen in diesem Buch geschrieben, die einen selber animieren sollen und zum Reflektieren die einen selbst dazu animieren sollen, zu reflektieren mit diesen Fragen. Und weil es eben Björn und mir noch nicht gereicht hat mit diesem Buch und wir gesagt haben, wir möchten noch mehr Menschen berühren, habt ihr jetzt die Möglichkeit, am 30. April in München im Oberanger Theater wird es die Live-Show dazu geben. Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Tickets sind verfügbar auf unserer Homepage unter papaundpapi.de/show. Da findet
ihr alles in den Shownotes.
Und da könnt ihr euch, wie gesagt, Tickets erwerben und dann sehen wir uns live auf der Bühne. Du bist auch mit dabei, da freue ich mich sehr.
Ja, wir kümmern uns um die Babys, haben wir gesagt, ja.
Das finde also ich super.
Ich kümmere mich um deine Babys.
Es wird super lustig, es wird tief emotional, es wird einfach ein bunter Abend und es wird ein großartiger Abend und ich freue mich sehr darauf. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es irgendwie draußen und es fühlt sich gerade sehr befreiend an, dass ich so offen darüber sprechen kann und ich freue mich einfach riesig.
Und wisst ihr, warum ihr das Buch eigentlich auch unbedingt kaufen müsst? Allein weil dieses Cover und diese leuchtenden Farben, also es ist einfach so wunderschön. Ich bin ja so ein ästhetischer Mensch, ich liebe ja sowas. Ja, und dann ist so ein Buch in der Hand zu halten, Wahnsinn. Das ist auch echt so ein wunderschönes Cover, das so deutlich
macht,
dass es auch um das innere Kind geht. Das ist ja auch so mein Herzensthema. Genau, das heißt, gerne in die Shownotes gucken. Da findet ihr den Link einmal natürlich zur Vorbestellung des Buchs, auf jeden Fall. Und natürlich ist es auch immer hilfreich, wenn ihr das Buch kaufen möchtet, wenn ihr es am besten sofort tut, weil darüber unterstützt ihr Christian auch in seiner Vision. Und es gibt so einen bestimmten Zeitraum, wo die Spiegel-Bestsellerliste zählt. Und für alle, die sagen, ja, ich möchte das unterstützen, für alle, die unbedingt jetzt sofort kaufen. Und das Ticket für Oberanger, ich glaube, es sind auch schon viele Tickets ausgebucht, oder? Also am besten auch schnell sein. Deswegen wird die Folge jetzt auch Mitte März veröffentlicht, damit ihr noch rechtzeitig eins sichern könnt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich euch dort dann sehe. Und ja, ich kann es kaum.
Und danke, Martina, dass du es gesagt hast. Es wäre natürlich mein größter Traum, wenn dieses Buch diesen roten Aufkleber bekommt. Und deshalb, jeder, der das Buch vor dem 2. Mai vorbestellt, unterstützt mich darin und verwirklicht so ein bisschen auch diesen Traum, weil da steckt so viel Liebe, so viel Arbeit, so viel Schweiß, so viel Tränen. Und auch ganz viel Mut und ganz viel Angst in diesem Buch. Dankeschön.
Unbedingt, ja. Christian, ich freue mich so, dass du da warst. Tausend Dank für die schöne Folge mit dir. Und
danke,
ja,
dass du den Raum
für alle
hast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.